Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Musikerschmiede. Heute wieder mit meiner Wenigkeit und mit der Saskia Worf aus Wuppertal. So Saskia, wir haben heute eine interessante Folge. Wir machen noch ein kleines Spiel, weil du hast ein Buch rausgebracht mit dem Titel.
Was machen Sie eigentlich beruflich?
Wahnsinnig beruflich, okay. So, und wir wollen heute, jeder Musiker kennt das, aber es gehört ja zu unserem Thema auch dazu. Und wir wollen heute mal so tun, als würdest du mir diese Fragen stellen und dann gebe ich meinen Senf dazu.
Ganz genau. Ja, also ganz, ganz kurze Geschichte, damit man einfach weiß, warum, wieso, weshalb. Ich habe diese Buchidee vor ziemlich genau zwei Jahren gehabt und dann kam Corona und hat uns alle die Branche zerschossen. Eingehen drauf, aber in der Zeit ist mir dann irgendwann gekommen, ey, weißt du eigentlich, ich kann es auch einfach anfangen zu schreiben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum ich nicht schreiben sollte, dann habe ich irgendwann angefangen und habe Fragen gesammelt, auch mit Kollegen, auch mit Manuel, also wir haben dann habe ich so ein bisschen querbeet geschossen und geschaut, was kommen da eigentlich so für Fragen, die wir immer gestellt bekommen. Und dann bin ich hingegangen, habe diese Fragen gesammelt als Kapitelüberschriften, das heißt, das Buch ist einfach so aufgeteilt, dass jedes Kapitel hat eine Frage als Überschrift und ich gebe dann halt meinen Senf dazu. Und jetzt geben wir euch einen Einblick, was der Manuel erlebt hat, weil ich werde jetzt einfach genau diese Fragen stellen.
Okay, ich bin gespannt. Ich kenne sie wie gesagt nicht. Ne?
Genau, Manuel weiß nicht, was auf ihn zukommt. Heute ist du hast das Buch noch nicht gelesen, ich schicke es dir jetzt. Oh. Also, ja, die erste Frage ist, was machen Sie eigentlich beruflich?
Und da geht schon los.
Ja, genau.
Ich weiß nie, was ich sagen soll.
Ja,
weil das Berufsfeld einfach so komplex ist, gerade wenn man selbstständig ist. Man ist ja sehr vielseitig, arbeitet in verschiedenen Feldern. Und ich sage immer, ich bin Musiker, Komponist und Coach.
Mhm.
Aber das trifft es so auch nicht.
Mhm. Ja.
Aber irgendwas müssen die Leute ja auch damit assoziieren. Ich lebe nicht vom Komponieren, ich lebe auch nicht nur vom Musikmachen, ich lebe auch nicht nur vom Coachen oder vom Unterrichten.
Mhm.
Die Leute können sich aber meistens überhaupt nicht vorstellen, dass das alles miteinander ganz gut kombinierbar ist und zusammenhängt und da geht es halt schon los. Also ich persönlich sage für mich nie, ich bin Musiker.
Ja.
Das sage ich nur abends am Tresen, wenn es ganz schnell gehen soll. Ja?
Ist gut.
Allein darüber könnte ich jetzt ein Buch schreiben. Ich meine, das ist der Kanal,
ja.
Das ist im Prinzip das Thema unseres Kanals.
Genau.
Was machen Sie beruflich? Und dann geht's halt los. Ich meine, jeden Podcast, den wir bis jetzt gemacht haben, beantwortet ja zu einem Teil diese Frage.
Mhm.
Ja. Ja, aber das ist diese Antwort, die ich dir jetzt gegeben habe, würde aber niemanden abends am Tresen wie sagt man so schön, befriedigen. Also deswegen sage ich einfach, hey, ich bin Musiker. Und dann fallen halt so alle Vorurteile, alle, super, geil und du spielst bestimmt Gitarre und wie heißt deine Band und so. Und jetzt kommt's aber. Was machst du denn sonst so? Kommt dann danach.
Mhm.
Also das ist ja, ne? Ja. Nächste Frage.
Ja, bei mir ist es oft so gewesen, deswegen habe ich die Frage auch dann relativ am Anfang direkt danach gestellt, nachdem man dann sagt, man ist Musikerin oder man ist in der Musikbranche tätig, kommt von einigen Menschen die nächste Frage, ach, Musik kann man studieren?
Ja.
Hast du das auch schon mal gehört?
Ja, kann man studieren, aber ich habe da ja mittlerweile eine andere Meinung zu.
Deswegen frage ich dich heute.
Dann muss ich halt immer sagen, ja, kann man. Also man muss sich in Deutschland ja immer rechtfertigen. Es ist immer gut, dass wenn man einen Abschluss hat und wenn man irgendwas studiert hat, wenn das auch noch so absurd ist, dann kann man halt was.
Ja.
Das ist natürlich Quatsch. Und weil man ist ja nur ein Experte in etwas oder man kann ja nur etwas, wenn man sich damit jahrelang intensiv beschäftigt hat. Ob du einen Abschluss hast, das ist erstmal völlig egal. Also ist die Frage, ob du es kannst. Und ich kenne super Musiker, die haben nicht studiert. Und ich kenne Musiker, die haben studiert und sind keine besonders guten Musiker. Also
Und dann müsste man, die Frage zu beantworten wäre, man müsste halt sagen, oder ich mache das dann meistens so, dass wenn ich mich quasi in der Öffentlichkeit primen will, so nennt man das ja, also wenn ich mich besonders in einem tollen Licht darstellen will und was ich alles für ein toller Typ bin, dann sage ich natürlich, ich bin Diplom-Instrumentalpädagoge. Aber das würde ich aber auch nur in einem Umfeld sagen, wo das, was weiß ich, wenn ich in einem Coaching, wenn ich in der Coaching-Fortbildung bin mit irgendwelchen Betriebswirten. Ja. Weil anders verstehen die das ja gar nicht. Wenn ich denen sage, ja, ich mache Musik, aber studieren muss man das nicht unbedingt und ich bin eigentlich so Trompeter, aber auch nicht wirklich und so, was soll ich damit anfangen? Also du musst eigentlich immer einen Hauptsatz raushauen und dann hoffen, dass er nicht missverstanden wird.
Ja.
Ne? Also um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe Diplom-Instrumentalpädagogik studiert und ich habe auch einen künstlerischen Abschluss. Was das auch immer ist.
Ja, wer sich dafür mehr interessiert, was genau man in Deutschland da machen kann, kann ja mal Buch lesen, denn das habe ich dann tatsächlich in diesem Kapitel mal zusammengefasst, denn es ist vollkommen okay, finde ich, dass Menschen das nicht wissen oder dass sie nicht wissen, was man alles studieren kann, weil man denkt ja dann, wenn man uns jetzt so hört, okay, dann studiert man Pädagogik oder künstlerisch. So, wenn man sich aber dann so ein Musikhochschul-Kompendium mal anguckt, was man alles studieren kann, ist man so, ah, spannend.
Ja, aber dazu noch was sagen. Muss ich noch sagen, weil wir haben ja jetzt hier diesen Kanal, der ja auch für Studierende interessant ist.
Ja.
Also natürlich kannst du immer auf künstlerisch studieren, aber das bringt dir halt auch einen Scheiß. Weil es geht ja nur um die Zeit und um die Übzeit und um die Beschäftigung mit der Musik. Mit dem künstlerischen Abschluss kannst du dir den Arsch abputzen. Also du kannst hinterher natürlich dann, vielleicht kriegst du ein bisschen mehr Rente oder in der Versicherung oder KSK, schön, ja, okay, geschenkt. Aber ansonsten ist das Ding für die Toilette. Weil bei künstlerischen Sachen musst du immer vorspielen. Du kannst ja nirgendwo hier, ich habe einen künstlerischen Abschluss, ich möchte bei euch mitspielen. Ja, hier.
Musst sowieso nochmal vorspielen.
Ja. Genau. Und dann kann da eine Eins stehen, ja und, wenn du Scheiße spielst, ist es trotzdem nicht genommen. Also deswegen ist dieser Abschluss total für die Tonne. Der pädagogische Abschluss natürlich nicht.
Ja.
Weil damit kann man dann nochmal was machen, damit kann man Aufbaustudiengang machen, etc., etc., etc. Weil das halt ein akademischer, pädagogischer Abschluss ist. Und deswegen würde ich jedem raten, wenn er Musik studiert, dann auf jeden Fall den pädagogischen mitnehmen, weil da hast du nichts was davon.
Ja, und es gibt tatsächlich, also wenn ihr dann an Musikschulen arbeiten wollt, gibt es einfach sehr, sehr viele, gerade städtische, die dann Wert drauf legen, dass da ein Abschluss steht.
Aber wer will das schon?
Genau. Darüber habe ich auch geschrieben, aber da will ich nicht spoilern. Nächste Frage. Kann man denn davon leben?
Und sich dusselig anstellen? Natürlich nicht. Also ich sag mal so, wieder bei der alten Frage. Man kann davon leben, ja, aber es ist anstrengend, es ist schwierig.
Ja.
Die Frage ist, sind es einem die Opfer wert? Und wir haben jetzt wieder hier die zweifache Möglichkeit. Einmal wirst du angerufen oder du rufst an.
Ja.
Und wir kümmern uns ja in unserem Podcast um diejenigen, die gerne anrufen möchten und nicht die angerufen werden. Natürlich kümmern wir uns auch um die angerufen werden, aber das sind in der Regel sind das halt die musikalisch-künstlerischen Handwerker, die man halt anruft, weil sie eine bestimmte Expertise in irgendwas haben und dann wird die halt gegen ein Entgelt ausgeführt. Was weiß ich, Orchestermusiker, Mucke halt. Ja?
Ja,
ja. Das andere ist halt, und das ist der ganz große Bereich, den halt niemand versteht. Das ist halt das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Du kannst selber schreiben, du kannst das machen, kannst das machen, haben wir schon 1000 Folgen zu gemacht.
Ja.
Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, man muss einfach verstehen, dass man so einen Entrepreneur-Gedanken halt haben kann, wenn man Musiker ist. Oder man hat halt einfach nur einen Söldner-Gedanken.
Ja.
Call-Jobber-Gedanken, was ja auch okay ist. Aber das sind halt zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, das müsste man der Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr kommunizieren. Jetzt auch zum Beispiel auch in der Corona-Krise hat ja niemand verstanden. Die Leute denken ja alle, der kann keine Konzerte spielen, der wird nicht angerufen. Ja, aber was mit den ganzen Leuten, die Konzerte organisieren und was mit den ganzen Leuten, die ein Jahr Booking gemacht haben für ihr eigenes künstlerisches Projekt und dann kriegen sie kein Geld und dann kriegen sie aber auch das Geld fürs Jahr Booking nicht, etc., etc. Ja. Also da werden ja sofort, werden ja 2 Jahre platt gemacht und jetzt werden 4 Jahre platt gemacht. Ne? Also bei mir ist das jetzt so, durch die vierte Welle ist das ganze Booking 2022 verschoben, es wird torpediert, Bandmitglieder können nicht, haben andere Jobs angenommen, etc., etc., etc. Das heißt, bis sich das normalisiert hat, haben wir wahrscheinlich 2024, 2025.
Mhm.
Glaube ich. Keine Ahnung, was nächstes Jahr im Herbst kommt. Wenn das dann nochmal von vorne losgeht, ja, dann gute Nacht.
Mhm.
Aber das sind so Sachen, das versteht ja keiner. Und das versteht deshalb keiner, weil niemand versteht, wie dieses Konstrukt Musikerdasein in Deutschland funktioniert, was man da für Möglichkeiten hat.
Ja. Da habe ich es geschrieben. Es ist, also das war auch durch, also die Idee hatte ich ja, wie gesagt, bevor irgendjemand wusste, was 2020 passieren würde. Also im Januar 2020 kam die Idee.
Mhm.
Aus einem völlig anderen Grund heraus. Ich dachte, man muss eigentlich mal über unseren Job, wie wir ihn machen, jetzt nicht nur ich, weil ich schreibe jetzt ja nicht nur über meinen Job, wie ich meinen Job gestalte, sondern generell mal ein Buch schreiben. Und Corona hat das Ganze einfach nur befeuert. Wahrscheinlich hätte ich das Buch viel später geschrieben, hätte mich sozusagen hingestellt, naja, warte noch ein paar Jahre. Das hat mir halt gezeigt, wie du sagst, die Leute verstehen nicht, wie unsere Berufsbranche an sich funktioniert, wie viele Berufszweige, so viele Menschen, wie wir in unserer Berufsbranche sind, so viele Berufsprofile gibt es, weil jeder hat ein anderes Profil, jeder hat eine andere Expertise, jeder macht ein bisschen was anderes. Du kannst nicht sagen, der und die machen identisch das Gleiche, mal abgesehen von den Leuten, die Orchestermusik machen oder die, die jetzt nur Jazzmucken machen. Aber die meisten haben ja irgendwie verschiedene Standbeine, verschiedene Profile und das versteht halt niemand. Ja, man kann, wie du sagst, das ist genau das Problem, wenn ich gefragt werde, was ich eigentlich beruflich mache, deswegen ist diese Frage auch provokant auf dem Titel. Das kannst du halt nicht, also viele von uns können das nicht in einem Satz beantworten und sagen, ja, aber ich bin halt Musiklehrerin, ja.
Aber die Hauptintention, die ja dabei mitschwingt, wenn jemand das fragt, ist ja, dass er nicht glaubt, dass du das als Beruf machst, sondern dass du noch
ein Zweifel
hast. Und das ist halt der Punkt. Das heißt, der Beruf wird halt an sich schon entwertet, weil man denkt, man kann nicht davon leben oder weil halt Vorurteile. Also als Musiker bist du, als Mucker, irgendwo auf der Veranstaltung, kommst du nach der Putzfrau.
Ja.
Also das ist, das habe ich ja schon erzählt. Ne? Ich habe schon auf irgendwelchen Treppen gesessen, während die Herren von der Investmentbank sich da irgendwie das Zeug in die Backen geschoben haben. Und wir haben da irgendwie unsere Currywurst irgendwie vertilgt.
So. Ich hatte jetzt gerade, ich erzähle es jetzt einfach mal ganz frisch, wieder eine Mucke. Es ist ja schön, dass mal wieder was passiert ist. Wir waren 8 Stunden vor Ort und es gab Wasser.
Ja, schön.
Und die Herren in der Veranstaltung, für die wir, ich habe letztens so einen schönen Satz gehört, es wird wahrscheinlich Teil 2 von dem Buch, wird heißen Musik als Sättigungsbeilage.
Mhm.
Und dann werde ich diesen ganzen Bullshit mal in einem Buch zusammenfassen, was wir alles so an Mucken erleben, was man so, ne, Bratwurst oder halt gar kein Essen, weil warum sollte man den Musikern oder den Musikerinnen, die das Essen zur Verfügung stellen, die können dir den Scheiß doch selber mitbringen.
Ja, ich hatte mal einen schönen Catering-Rider, ähnlich, aber geil, dass das halt im Vertrag stand. Catering, in Klammern, Doppelpunkt, Wasser auf der Bühne.
Das war das Catering?
Allen Ernstes, das stand wirklich im Vertrag drin. Ja, da würde ich am liebsten drunter schreiben, danke für nichts.
Danke, Wasser kann ich mir auch am Hahn holen. Vielen Dank auch, ja.
Also ja. Das ist wirklich das allerletzte, dass die Leute nicht mal den Respekt haben, dass man irgendwie, das ist doch scheiße.
So. Belegte Brötchen, irgendwas. Ich brauche da kein 5-Gänge-Menü, ne? Aber so, dass man halt irgendwie Essen oder Snacks zur Verfügung stellt, das ist echt Wahnsinn. Das,
nein,
wie gesagt,
das ist ein Ort, man braucht ein ordentliches Essen. Schluss aus, Mickey Maus. Was ist denn dagegen zu sagen?
Ja.
Habe ich eine ordentliche Pasta, einmal vegetarisch, von mir aus auch nur vegetarisch, mir egal, oder eine Erbsensuppe oder weiß der Kuckuck was.
Ja.
Das kann ja günstig sein, aber es muss okay sein, es muss gut sein.
Ja.
Und nicht irgendwie, was weiß ich, nochmal belegte Brötchen mit so dick Butter und irgendwie letzten Käse aus dem Aldi, ja. Und dann steht das da 5 Stunden rum und dann, das
ist das
lecker. Diese Fliegen noch drauf und so eine alte Gewürzgurke irgendwie von Ostern 2019. Also das braucht wirklich kein Mensch, ja.
Ja, und das Schlimme ist, wenn du dann auf Veranstaltungen, du kennst es selber genug, hast ja gerade gesagt, Investmentbanker, dann kommst du da hin, die kriegen alle Kaviar und Lachshäppchen und den ganzen Scheiß und du stehst da und kriegst dann die Bratwurst oder halt nicht mal was zu essen vorgelegt. Da kriegt
man das ja auch, so ist es ja nicht, aber es gibt halt hin und wieder mal ein paar schwarze Schafe.
Ja.
Wenn es richtig gutes Essen gibt, kriegt kriegen die Musiker meistens auch das gute Essen. Aber es gibt tatsächlich,
würde
mal sagen, so, naja, keine Ahnung, so jede vierte, jede dritte Veranstaltung ist es so, dass es halt gesondertes Essen gibt.
Ja.
Und das ist schon teilweise wirklich abgefahren. Und das Interessante ist, das passiert mir meistens auf den Mucken, wo es die sehr, sehr gut bezahlt sind.
Ja, ja, genau, das meine ich.
Das ist völlig absurd so.
Ja.
Also, naja, aber da ich jetzt nicht mehr, da ich ja sowieso keine Mucken mehr spiele, ist das egal.
Ja, aber es ist genau das meine ich mit, die Leute wissen, die nicht in unserer Branche sind oder die das nie mitgemacht haben, wissen es nicht. Und die Leute, die noch jung sind in unserer Branche, die das noch nicht erlebt haben, weil jetzt Corona war und sie noch im Studieren sind, für die habe ich es ja auch geschrieben mit dem Hintergrund, so sieht's halt aus. Ich habe keinen Bock mehr auf Ponyhof und wünsch dir was.de, weil das haben wir halt nicht. Deswegen steht hier auch hinten drauf, ehrlich, ungeschönt und faktenbasiert. Weil genau das ist es. Wir brauchen nicht darüber zu reden, was schön wäre, wenn, weil es ist halt nicht so. Nächste Frage.
Ja.
Na, da haben Sie Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Das ist doch wunderschön, oder?
Naja. Ach, können wir die nächste Frage nehmen?
Ich habe es mir schon fast gedacht.
Das Problem ist, Hobby, wir machen, das ist ja kein Hobby. Und das ist ja das, was die meisten ja nicht verstehen.
Ja.
Wenn du Musik machen als Hobby bezeichnest, kannst du auch lassen. Fertig. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Das ist natürlich eine Leidenschaft und das ist, das ist ja eine Lebensaufgabe. Und Instrument wirklich können 10, 15, 20 Jahre, aber nicht 5. Mhm. So, und dann kann man nicht von Hobby sprechen, ja. Hobby ist, ich grille mit meinen Freunden oder geh Tischtennis spielen oder geh Kupp spielen am Rhein. Ja, das ist für mich ein Hobby oder von mir aus auch irgendwas sammeln oder so. Das, den Begriff Hobby finde ich echt total komisch, weil der, weil der irgendwie ist. Entweder findet man was toll und engagiert sich da und dann ist das einfach eine Aufgabe oder halt nicht. Aber was ist schon ein Hobby? Das ist so ein 80er-Jahre-Begriff.
Ja, das und ich weiß, die Fragen sind provokant gestellt. Der Witz ist, sie werden gestellt. Ich wünschte, sie wären nicht gestellt, sonst hätte ich das Buch nicht schreiben müssen, ja?
Ja, klar. Aber sie werden ja auch meistens immer nur von einer bestimmten Klientel gestellt. Das muss man ja auch sagen. Eltern und, und irgendwelche privaten Dienst, privaten Auftraggeber jenseits der 50.
Ja.
Also in meinem Alter, ja, es kommt auch vor.
Ja, aber seltener. Ich habe das auch gemerkt. Also
es ist eher die Generation, die ein bisschen älter ist, ja.
Ja. Wird der Unterricht nicht nachgeholt, wenn Sie krank waren?
Nö.
Danke. Ja.
Nö.
Ja.
Warum nicht? Weil es im Vertrag drin steht.
Ja.
Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also, wenn... Oder ich sage dann immer, gehen Sie dann auch nochmal extra einen Tag ins Büro, wenn Sie krank waren? Also,
ich habe hier direkt am Anfang stehen. Die erste Frage, die ich solchen Eltern dann immer stelle, ist, arbeiten Sie Ihre Krankentage in der Firma auch nach?
Ja. Ja. Geile Idee.
Ja, dazu muss man sagen, dass, weil ich weiß, dass hier ja auch junge Leute zuhören. Ich habe gerade wieder so einen Fall gehabt, dass eine Studienkollegin von mir, die jetzt sehr am Anfang steht, die ist im ersten Studienjahr, die mir ihre Vereinbarung geschickt hat von einer privaten Musikschule, die sie jetzt unterzeichnet hat und die sie jetzt seit 2 Monaten macht. Und es mir einfach schlecht wird, wenn ich sowas lese. Sie hat aber keine Ahnung, weil ihr das niemand sagt und weil das im Studium einem niemand erzählt. Weil sie muss die Krankentage halt nacharbeiten, weil sie sie halt sonst nicht ausgezahlt bekommt, weil viele Musikschulen im privaten Bereich das halt genauso handhaben. Da steht halt einfach nur, Tage, die nicht unterrichtet werden, werden entweder nachgeholt oder nicht ausgezahlt. Da steht nichts von Krankentagen. Ja,
aber das ist ja, es ist unseriös und diese Musikschulen, die schaffen sich selbst ab. Also
genau.
Das Problem ist einfach an der ganzen Geschichte ist, dass du deine Tätigkeit entwertest. Dann ist es nämlich wirklich ein Hobby, es hat dann nichts mehr mit einer Arbeit zu tun oder mit einem Studium oder einer akademischen Leistung oder was auch immer, ja. Also du musst ja gleichgesetzt werden irgendwie mindestens mit einem Erzieher, mit einem Kindergärtner, mit einem Grundschullehrer oder mit einem Lehrer Sekundarstufe 1.
Ja.
Sekundarstufe 2 hast du natürlich überhaupt keine Ahnung von, um Gottes Willen. Das sind ja die Götter. Jesus, also Ich habe ja auch mal 2 Jahre in der Schule unterrichtet, in der Sek 2. Und ja.
Ich erinnere mich, du hast da schon ein bisschen was erzählt.
Ja, war nett.
Ja. Ja. Nee, das stimmt. Also, weil ich habe das so oft erlebt, deswegen habe ich das Kapitel auch geschrieben. Nicht nur für die Leute, die das freiberuflich machen, so wie wir, die Privatunterricht geben und die dann denken, sie müssen das machen, weil sie haben das irgendwie mal irgendwo gehört. Wo ich dann immer denke, naja gut, ist ja deine Entscheidung, wenn du sagst, ich und hol das nach. Wenn du nur einen Nachmittag hast und du machst das halt irgendwann mal an einem anderen Nachmittag, mach halt. Aber ich habe halt irgendwie momentan 2,5 Nachmittage an der Musikschule und wann zur Hölle soll ich das nachholen? Das erkläre ich dann auch immer, wenn ich eine Woche krank bin, wann soll ich diese 2,5 Tage, soll ich mir die aus dem Arsch ziehen oder was? Und ich meine, ich sage das so den Eltern nicht, aber wenn, ich habe halt auch schon Schüler verloren, weil mir dann mitgeteilt wurde, dass dann die Eltern sowas schreiben wie, ja, bei der Frau Worf ist der Unterricht so oft ausgefallen, 4-mal im Jahr und das ist uns zu oft und deswegen wollen wir einen Lehrerwechsel. Also solche Eltern gibt es halt, wo ich dann sage, ah ja, dann geh halt woanders hin, stört mich nicht. Aber
da will ich mich jetzt gar nicht drüber aufregen, das ist halt...
Nee, natürlich nicht, aber es passiert halt. Und die ganzen Jungen...
Die Sache ist ja die, das ist ja eigentlich, ist eine Musikschule dafür da, genau dir diese Arbeit abzunehmen. Und du hast als Lehrer eigentlich überhaupt nichts mit zu tun. Das macht das Sekretariat. Ja. Und da gibt es einen Unterrichtsvertrag und fertig. Und entweder ist der halt seriös und gut oder er ist halt einfach das
Papier... Oder halt nicht.
Das Papier nicht wert, auf dem er steht. Und dann kommen ja die ganzen Probleme. Weißt du?
Ja.
Du musst den Leuten das wirklich schwarz auf weiß verkaufen. Und man kann alles in den Vertrag reinschreiben. Bei mir im Vertrag steht, dass eine Stunde 50 Minuten dauert. Und Stunde sind, 10 Minuten sind Vor- und Nachbereitung. Meistens dauert die Stunde dann trotzdem ein bisschen länger. Aber wenn ich nur 50 Minuten Zeit habe und nur 50 Minuten machen will, mache ich das. Und wenn mir jemand dann sagt, ja, Moment, aber wir sind aber eigentlich hier von 15 bis 16 Uhr, sage ich, ja, nee. Von 15 bis 16 Uhr bis 15.50 Uhr.
Ja.
Das ist die Abmachung, so. Und der Rest ist dafür irgendwie, hallo, Begrüßung, wir gehen aufs Klo, Übergang, hier, ich lade dir nochmal in die Dropbox was und heute Abend stelle ich dir noch was ein und so. Ja, ist ja so. Ja. Ne? Und kannst ja mal beim Arzt machen irgendwie. Gehst jetzt irgendwie zum Physiotherapeuten und sagst, ja, können Sie mir heute Abend noch ein Buch scannen, irgendwie 10, 20 Seiten und schicken Sie mir zu. Und dann sagt der, nee. Kann ich morgen machen, ja? In meiner 30-minütigen Physiositzung kostet 54,80.
Ja. Dann machen wir direkt mit dem Thema weiter, weil ich ja schon weiß, wie du dazu stehst. Wir hatten das Thema auch schon mal, aber ich sag's trotzdem. Ich habe die Frage jetzt einfach mal so übertitelt. 45 Euro für 45 Minuten, das ist aber ein guter Stundenlohn.
Nö.
Finde ich auch.
Fertig. Ist ja nicht... Kann ja mal jeder ausrechnen, was das ist.
Ja.
Wenn man Versicherung zahlen muss, wenn man dafür davon einen Unterrichtsraum, Miete bezahlen muss und, das ist brutto. Ja?
Ja.
Das ist brutto. So. Das ist, nee.
Also ich habe hier in dem Buch, schon mal für alle, die jetzt überlegen, das zu kaufen, ich habe in diesem Buch nicht nur zu dem Thema, sondern auch zu sämtlichen anderen Themen Statistiken drinstehen. Also was verdient durchschnittlich ein Musiker? Hab ich die KSK-Statistiken reingehauen. Ich habe die von Musikinformationszentrum, da sind wir nämlich bei dem Thema, was verdienen eigentlich freiberufliche Musikpädagoginnen so in Deutschland, die halt bei den Umfragen mitgemacht haben. Und es gibt hier die schönen Honorarstandards. Das hatten wir vor ein paar Wochen irgendwann mal, Monaten haben wir das mal gemacht, diese Empfehlungen. Die habe ich natürlich auch da reingehauen, aber mit ein bisschen Side-Note von meinerseits, wo ich dann sage, das sind Empfehlungen. Man kann sich daran halten, man kann mehr nehmen, man kann auch weniger nehmen. Leider nehmen die meisten weniger als das, was da drin steht. Und das macht es halt nicht besser, wenn wir uns alle unterpreisen und also noch billiger machen.
Genau. Ich möchte dazu kurz was sagen. Also es ist eigentlich ganz einfach. Natürlich kann man... sich dusselig machen und sagen, ich nehme jetzt irgendwie, was weiß ich, 25 Euro die Stunde. Und wenn man das macht, mein Glückwunsch, dann wacht man sonntags morgens auf und denkt sich, geil, heute nicht unterrichten. Und ansonsten bist du einfach im Hamsterrad gefangen und hast auch keinen Spaß daran. Es ist einfach ein Riesenmist. Du musst einen High-End-Unterricht liefern und Leute anziehen, die bereit sind, dafür das Geld zu zahlen. das ist der Weg und das ist der einzige Weg, weil es ist fast nicht möglich, 5 Tage die Woche Fulltime zu unterrichten. Das geht energetisch gar nicht. Was die Leute immer vergessen ist, das ist ein 1-zu-1-Coaching.
Ja.
Und in der Schule ist das total easy. Auch nicht total easy, aber relativ, weil ich immer wieder Ruhepausen habe.
Hm.
Ich kann immer sagen, ihr arbeitet jetzt mal das und das. So, dann glotze ich eine Viertelstunde in die Bild-Zeitung und hab Ruhe. Ja? Kommt drauf an, in welcher Schule ich bin.
Ja.
So.
Ich hatte tatsächlich einen Lehrer, der hat immer die FAZ gelesen, wenn er uns.
Ja, immerhin. Also. Und was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, das Einzelcoaching ist unglaublich energetisch aufreibend, weil du keine Pause hast. Du glotzt deinem Gegenüber die ganze Zeit ins Gesicht. Und der sieht die ganze Zeit, was du machst. Du kannst nicht mal das machen. Und das ist, wer das schon mal gemacht hat und dann zwischendurch keine Pause hat, das ist unglaublich anstrengend. Ja. Das ist so ein bisschen wie eine Arztpraxis, nur die Arztpraxis hast du viel mehr Abwechslung, weil deine Leute halt immer nur so 5 bis 10 Minuten da bleiben. Und dann hast du auch Pausen, aber wir haben ja keine Pausen. Das ist, wenn man dann richtig guten Unterricht machen will, dann ist es richtig anstrengend. Und das hält man einfach 8 Stunden, 5 Tage die Woche nicht durch. Dann bist du einfach durch. Du hast keine Energie mehr für neue Ideen, du hast keine Energie mehr als Musiker. Du auf Dauer. Das kann man mal 2, 3 Jahre machen, um dann festzustellen, dass man im Arsch ist. So,
ja.
Und dann, auf Dauer ist es nicht gut. Also hilft keinem, auch nicht deinen Schülern und Schülerinnen.
Das ist der Punkt. Das ist mir auch total wichtig. Das hoffe ich, dass ich das da auch gut rüberbringe in den Kapiteln, wo es um den pädagogischen Bereich geht. Ich unterrichte so gerne. Ich mache das wirklich gerne und ich coach auch gerne und bei mir ist sowieso, ich würde es auch mehr als Coachen bezeichnen, was ich da mit meinen Schülern mache, weil es geht schon lange bei mir nicht mehr nur ums Flöte und Klavierspielen. Aber ich merke ja selber, dass ich jetzt schon am Limit bin, was das Unterrichten angeht für mich ganz persönlich. Das kann bei einer anderen Person ja mehr sein oder weniger. Es ist ja auch total individuell und ich habe das auch irgendwo geschrieben. So individuell, wie wir Menschen sind mit Bedürfnissen und Wünschen, so individuell ist auch unsere Motivation, Energie für bestimmte Dinge zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich sage, ich habe lieber 10 Schüler, auf die ich mich, oder 5 Schüler, auf die ich mich komplett konzentrieren kann und ich möchte trotzdem davon leben können, dann geht das halt nicht mit 25 Euro die 45 Minuten oder 45.
Da brauchst du High Roller, klar.
Korrekt, ja.
Und die High Roller kann man sich aber auch, das ist... Also wer nicht weiß, was ein High Roller ist, High Roller sind halt die reichen Typen im Casino, die richtig Kohle da lassen,
ja.
Wovon dann meistens Casino lebt.
Also, ja.
Was du brauchst dann, also meine High Roller sind meistens Männer mittleren Alters, die es nochmal wissen wollen, die gut im Job stehen und die einfach in ihr Hobby investieren. Ja?
Ja.
Und denen ist völlig klar, dass diese Tätigkeit, was weiß ich, 1.500, 2.000 Euro im Jahr kostet.
Ja.
Aber spiel mal Golf, mach mal mal wandern in den Bergen oder weiß der Kuckuck was, ja, oder fahr Kart oder geh in den Schießverein, ist völlig wurscht.
Ja.
Das kostet noch mehr.
Das ist der Punkt, das ist das, was ich so faszinierend finde und da versuche ich ja auch mit zu sensibilisieren, eben genau diese Menschen, die denken, ah, ich mach's lieber günstiger, weil wo ich dann sage, ja, aber immer diese Ausrede, dieser Satz, die zahlen es doch eh nicht, wo ich dann denke, Alter, die haben ihren scheiß Mercedes vor der Tür und kriegen 5.000 brutto im Monat. Erzähl mir nicht, dass die das Geld nicht rausgeben wollen, können, sondern wollen nicht. Also sie wollen es dann lieber beim Golfclub lassen oder 3-mal die Woche ins Kino gehen oder keine Ahnung. Ne? Das hat ja dann was mit Priorität zu tun. Ich rede nicht von den Sozialfällen. Natürlich können die das nicht bezahlen. Aber ich bin ja auch keine Sozialarbeiterin.
Nee, und dafür waren auch übrigens früher die Musikschulen zuständig.
Korrekt.
Nicht mehr. Ich sag dir mal was, und das finde ich ein Skandal. Ich komme vom Bauernhof und meine 2 Brüder und ich waren an der Musikschule mit einem sogenannten Familienpass.
Ah, krass.
Das heißt, der erste, also der zweite Bruder konnte für die Hälfte und der dritte, glaube ich, dann für ein Viertel oder für ein Drittel.
Ah, krass. Okay.
Mhm. Ja, das heißt, da gab es eine ganz große Ermäßigung, dass alle 3 Kinder... eine Teilhabe am Musikunterricht haben konnten.
Ja, geil.
Das war in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, war das normal.
Ja, da wurde wahrscheinlich auch noch haufenweise subventioniert an Musikschulen.
Ende der 80er Jahre hatten die Musikschullehrer auch den besten Ruf.
Ja.
Da gab es nur BRT-Stellen.
Ja.
Da gab es keine Honorarkräfte.
Ja.
Ich weiß noch, wie das damals war. Völlig absurd. Heute lacht man sich drüber kaputt. Mein erster Trompetenlehrer, der hat seine Stelle aufgegeben oder gewechselt. Ich weiß nicht, weil er keinen Bock hatte. Ja, ist eine BAT-Stelle, ein Tag, habe jetzt was Bestes zu tun. Weißt du, heute steht das irgendwie in der NNZ und da bewerben sich 100 Leute drauf.
Ja.
So. Das ist völlig irre. Und ich habe das ja selbst schon oft gemacht. Und weißt du, so eine popelige 8-Stunden-Stelle. Und damals war das einfach so, ich weiß nicht noch ganz genau, es war 1989, sagt er zu einem anderen Kumpel, der nur irgendwie 3-4 Stunden hatte, du, Heinz, Gerhard, sag mal, hast du mal Lust, das zu machen? Und dann sagt Heinz Gerhard, jo, alles klar. Ich dachte, der Musikschulleiter Bescheid. Dann hat er Post gekriegt und dann hatte der einfach eine BAT-Stelle von 12 Stunden anstatt 4. So, das war 1989. Das heißt, das war, ohne Scheiß, die Musikstudenten, das war so popelig für die, ja, dass die gesagt haben, habe ich keinen Bock drauf. Und das war halt die Zeit, wo die damals noch Tribünenmusik im Orchester gemacht haben, was weiß ich, wo es mehrere Vorstellungen, Starlight Express mit riesen Gebläse im Ruhrgebiet gab und, ne? Da gab es richtig Gagen. Also ich kenne 25, 26-jährige Kollegen, die damals zu der Zeit so alt waren, die sind mit Mercedes vorgefahren vor die Hochschule. Also über die Sinnhaftigkeit kann man sich natürlich streiten. Aber ich sag mal so, die haben halt Geld verdient, ja. So, und das ist natürlich alles rum, klar.
Ja.
Aber die Wertigkeit dafür war halt eine ganz andere. Und das ist halt diese Wertigkeit, sowohl für das Live-Musik-Machen als auch für das Unterrichten, die ist halt sehr zurückgegangen. Natürlich gibt es heute viel Live-Musik, also jetzt von Corona unabhängig, aber die Leute wollen nichts dafür bezahlen.
Ja.
Und das ist halt immer der größte Trugschluss. Alle sagen immer, ja, aber es gibt doch Live-Musik. Ja, ist richtig. Ja?
Aber zahlt niemand mehr.
Zahlt niemand was. Und was weiß ich, wie viele Duos oder Trios es in irgendwelchen Clubs gibt, die da irgendwie 250 Euro mal abkriegen. Weißt du? Ja. Also wenn überhaupt.
Ja, ich habe mal irgendwer hat mir mal auch erzählt aus, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube Berlin.
Ich war's. In Berlin gibt es Clubs, da musst du für zahlen.
Draufzahlen musst, genau, damit du spielen darfst.
Ja, genau. Das war vor 5, 6 Jahren so. Mittlerweile bin ich in der Szene nicht mehr so drin, aber ja, absurd. Ja, ich meine, das kann man machen, wenn man einen Showslot hat, wo man weiß, ja, da sind 500 Leute, die reißen mir die Hütte ab und wenn ich da spiele, dann werde ich berühmt. Jo, okay.
Ja.
Ja, aber ja, genau. Am Arsch die Räuber.
Ja, dann machen wir doch gleich mit dem nächsten Thema weiter. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich irgendwann mit dir über das Thema Spotify geschrieben habe.
Ja.
Ich habe das Kapitel eingebaut. Gibt es deine Musik auch auf Spotify?
Ja, gibt es. Weil wenn sie nicht auf Spotify erscheinen würde, würde ich gar nicht stattfinden.
Genau.
Der einzige Grund.
Genau.
Spotify kostet mich Geld.
Ja, danke. Ich hab dich hier drin, ohne dass die Leute wissen, dass du es bist. Ich habe jetzt nicht von einer Person gesprochen, sondern ich habe diese
Information. Kostet mich tatsächlich Geld.
Ja.
Weil meine Plays nicht so viel Geld bringen, oder beziehungsweise ich habe halt ziemlich viele verschiedene musikalische Projekte und alles in allem, es ist nicht der Rede wert.
Ja.
Also es ist eine Werbeplattform, ja.
Und für die Leute, die jetzt ein bisschen mehr darüber wissen möchten, also mal abgesehen von dem, was ich im Buch geschrieben habe, googelt mal Curator-System Spotify.
Ja.
Und dann überlegt ihr euch nochmal, ob ihr das weiter unterstützen wollt.
Ja, mit dem weiter unterstützen ist so eine Sache. Ich weiß, wie da deine Generation tickt und ich bin komplett bei euch. Aber wenn ich dem Veranstalter keinen Spotify-Link schicke, dann bin ich nicht gesetzt, dann bin ich nicht seriös. Verstehst du?
Ich sag nicht, dass man Spotify komplett boykottieren soll. Die Frage ist nur, ob man nicht, es gibt diese Demos, gibt es weltweit von nicht nur von Musikern, die sagen, das Curator-System, das muss sich ändern. Nicht Spotify soll abgeschafft werden.
Ja, klar. Ja, gut, aber das ist ja immer so, dass diejenigen, die das meiste Geld haben, das Sagen haben. Also ich meine, das ist jetzt nichts Neues. Aber das ist natürlich da besonders...
Das ist besonders scheiße, ja.
Besonders perfide, ne? Weil es verdienen halt alle, nur nicht der es gemacht hat.
Ja.
Das ist schon geil. Also.
Das ist schon echt bitter. Also als ich das... Naja. Ja, jetzt bin ich gespannt. Du hast ja auch schon viel unterrichtet in deinem Leben.
Mhm.
Wann können wir die Kinder denn zu Jugendmusiziert schicken?
Siehste, und das ist interessant, weil diese Frage wurde zu meiner Zeit noch nicht gestellt.
Ah, echt nicht?
Das ist eine, nein.
Okay.
Das ist eine, das ist so geil, weil das ist eigentlich, drückt das am besten aus, was in den letzten 30 Jahren passiert ist.
Ja, das stimmt, wenn du das so sagst. Ja.
Alles aus. Ich weiß noch, also als ich 12, 13 war, da Jugendmusiziert war für mich eine Institution.
Mhm.
Ob ich da mal mitmachen kann. Da muss ich aber jeden Tag 2 Stunden üben.
Ja.
Ist es überhaupt wert, dass ich da mitmachen darf? Bin ich schon gut genug? Okay?
Mhm.
So habe ich darüber gedacht.
Mhm.
Aber mir auch ein bisschen extrem, weil ich aus dem Elternhaus komme, wo das halt auch so gehandhabt wurde. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Heute ist ja Jugendmusiziert wie auf dem Pausenhof ein Brötchen essen. Naja, gehe ich einfach mal hin. So. Und dann spiele ich mal was vor und dann gucken wir mal, was hängen bleibt.
Ja.
Und das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache, ne?
Nein.
Also gerade irgendwie diese ganzen Regionalwettbewerbe, also das ist ja, also jetzt bin ich echt ehrlich, ne? Aber das ist.
Du, das finde ich gut.
Ich denke mir halt, warum? Also ich halte ja nichts von Wettbewerben. Bisher mache ich ja keinen Hehl raus. Aber wenn man einen macht, dann macht man doch bitte den richtigen Wettbewerb.
Ja.
Ansonsten lässt man es halt. Dann kann man das Ganze auch Bundesjugendspiele nennen und ist auch gut. Ja? Und danach geht man eine schöne Wurst essen oder irgendwie eine vegane Wurst oder trinkt ein Bier oder einen Apfelsaft. Und dann geht man wieder nach Hause und hat ein schönes soziales Erlebnis. Wunderbar.
Mhm.
Aber dann muss man es halt anders definieren. Dann muss man es nicht über dieses elitäre Gehabe definieren.
Ja.
Finde ich, dann müsste man das anders aufziehen. Ne? Und Jugendmusiziert hat halt einen elitären Ruf.
Mhm.
Und keine Ahnung, also ich sag dann, ich habe heute diese Frage tatsächlich noch nicht gestellt bekommen. Das liegt aber daran, wie ich wirke.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, wenn ich, also, weil ich bin ja auch so in meiner Kommunikation, so, ja, üben, ha, schwierig, ah, da müsste ja noch das und so. Und also ich vermittle ja diese Haltung und ich glaube, dann traut man sich einfach gar nicht zu fragen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also bei mir fragen sie Gott sei Dank auch nicht groß nach.
Noch was anderes dazu. Ich spiele Trompete. Das ist eh ein Scheißinstrument. Das heißt, bis du da mal so weit bist, dass du auch bei Jugendmusiziert mitspielst, das ist einer aus der Klasse.
Ja.
Zwei. Ach, wenn überhaupt. Ja. Und das ist ja bei Flöte oder Geige oder Klarinette ist es schon ein bisschen.
Oder Klavier.
Ja.
Da geht es schnell, ja. Da
geht es halt schneller, ja.
Haben Sie denn eine CD, die man kaufen kann?
Ja, habe ich.
Ich habe sogar ein paar hier.
Ist immer noch geil, aber das ist die ältere Generation. Also man muss eine CD haben, um ernst genommen zu werden bei den Leuten ab 50.
Ja.
Und man muss auf Spotify sein, um
ernst genommen zu
werden für die Leute, die ab 15, ja.
Ja.
Oder ab 10.
Ja.
Das ist halt so. Und man muss natürlich auch ganz tolle YouTube-Videos haben, im Prinzip für alle. Also man muss eigentlich alles haben, kriegt aber nichts dafür. Ja?
Danke, jetzt habe ich auch genauso habe ich es geschrieben. Man muss eigentlich überall, auf allen Plattformen musst du spielen und auf allen Plattformen musst du da sein. Du kriegst zwar für nichts dafür Geld, aber du musst überall sein. Ja?
Einfach überall sein, genau.
Sonst kennt dich einfach keine Sau. Ja, letzte Frage. Ich habe jetzt natürlich nicht alle gestellt, aber letzte Frage, weil wir das Thema ja jetzt schon hatten. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag?
Nix.
Eierkraulen.
Ich gucke Netflix oder höre ein bisschen Musik und trinke halt Bier und dann gammel ich ein bisschen rum und dann spiele ich ein bisschen so zur Platte und so, lass mich inspiriert. Abends treffe ich meistens Kumpels in der Kneipe, lass mich volllaufen, schlafe sehr lange, meistens so bis 12 und dann fahre ich irgendwann zum Gig.
Müsste man eigentlich so antworten, oder?
Ja, genau so sieht man da aus. Nee, so sieht jeder Tag aus. Ja.
Herrlich, ne? Also das ist tatsächlich das letzte Kapitel aus diesem Buch, weil...
Ich habe schon mal so geantwortet, aber das kam die Ironie leider nicht rüber.
Ja, weil ich habe das jetzt schon so oft gehabt, das war in unterschiedlichsten Kontexten und es war auch manchmal wirklich, wirklich eine nicht böse gemeinte, ernst gemeinte Frage. Manchmal fragen sie mit diesem Unterton, wo man so denkt, was denkst du denn, dass ich den ganzen Tag in die Eier schaukel oder was? Oder die Eierstöcke. Und dann gibt es aber wirklich Menschen, die interessiert sind, sagen so, ja, weißt, also die stellen die Frage dann nicht so provokant, sondern die fragen dann wirklich, ja, sagen Sie, wie sieht denn eigentlich so Ihr Berufsalltag aus? Was machen Sie denn da so? Also, weil sie sich natürlich gar nicht vorstellen können, dass wir auch morgens um 7.30 Uhr am Schreibtisch sitzen und irgendwie Steuererklärungsscheiße machen und dann erstmal eine Runde üben und danach irgendwie noch konzipieren und hast du nicht gesehen und dann habe ich erstmal Telefonate Die können sich das nicht vorstellen, weil die gehen morgens um 8 in ihr Büro oder in ihre Firma und machen 9-to-5 oder keine Ahnung, haben einen klassischen, ja, sicheren sogar, Job. Ja.
Das ist teilweise sogar noch schlimmer. Ich habe Tage, da fange ich eigentlich um 7 Uhr an. Mhm. Dann mache ich wirklich, dann knall ich durch bis 12 Uhr,
ja.
Habe da eine Pause, mache da eine größere Pause und dann fahre ich um 14 Uhr unterrichten und unterrichte bis 21 Uhr.
Ja, dito.
So, das ist dann ein Tag, der geht eigentlich von
7 bis 21 Uhr.
22 Uhr, weil ich bin dann erst um 22 Uhr zu Hause. Ja. Ja. Das ist nicht jeden Tag so, aber ab und zu ist das mal so. Ja. Und von irgendwelchen Gig-Tagen rede ich jetzt noch gar nicht. Ja. Wo man, was weiß ich, das ganze Wochenende unterwegs war. Ja. Und dann am Montag aber trotzdem halt diese ganze administrative Arbeit hat. Es sei denn, wie gesagt, das ist halt abhängig von den Berufsfeldern. Wenn ich reiner Mucker bin, dann habe ich natürlich ein anderes Leben.
Ja.
Habe ich wahrscheinlich ein bisschen weniger zu tun, weil ich einfach weniger vorbereiten muss. Dann spiele ich halt nur Gigs. Aber ich glaube, das wird es in Zukunft immer seltener geben, weil dann bist du schon arg abhängig, nur vom Spielen. So.
Ja, das habe ich auch, also das habe ich, glaube ich, bestimmt 5-mal geschrieben. Standbeine, 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 Standbeine. Also vor allem für die Leute, die das jetzt lesen, die freiberuflich tätig sein wollen. Wir haben ja alle gesehen, was passiert, wenn man sich auf einen einzigen Strang verlässt und dann ist das Geschrei plötzlich groß, wo ich dann sage, ja, aber geht auch anders. Heißt jetzt nicht, dass man die Leute verurteilen soll, die das machen, so um Gottes Willen. Aber man sollte halt spätestens nach den letzten 2 Jahren, glaube ich, sollte man den Schuss gehört haben und sagen, okay, wie kann ich umdenken? Wie kann ich das in Zukunft anders machen? Gerade die Leute, die in uns, also die in meiner Generation sind sowieso, aber auch die in deiner Generation sind, weil die arbeiten halt auch noch 15, 20 Jahre. Und
nee, 30. Ja. Was hast du denn für Vorstellungen?
Ja gut, du hast recht.
Aber natürlich bis mindestens bis 75. Ja, ja klar, natürlich, ja. Recht tot ernst. Und ich habe auch, ich habe auch nichts dagegen einzuwenden, eine Tätigkeit zu machen, 3-4 Tage die Woche, 4-5 Stunden, die mich fit hält, auf die ich Bock habe. Das ist, stelle ich ja gerade mein ganzes Berufsfeld um, damit ich Dinge machen kann, wenn ich älter werde, ohne von Pontius nach Pilates reisen zu So, weil das ist nämlich dann fein. Wenn du mit 70 was zu tun hast, was du gut machen kannst,
ja.
was dir Freude macht, was weiß ich, arrangieren oder coachen oder online was machen.
Ja, guck mal, wie alt ist John Williams jetzt? Der komponiert ja immer noch, der ist doch über 80, 83.
Oh. Williams ist 90 geworden dieses Jahr.
Der ist 90 geworden?
Ja, ist 90.
Jesus, ja geil, der komponiert immer noch.
Na klar.
Und nicht für kleine Filme.
Nee, ich glaube, Filme macht er jetzt tatsächlich nicht mehr.
Macht er jetzt, okay. Weil ich meine jetzt ja gerade noch, die Star Wars-Filme hat er doch noch auch noch.
Ja, der hat jetzt noch das Thema von Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi geschrieben, glaube ich, und das war's.
Okay.
Jetzt macht er aber gerade ein Konzert oder macht gerade ein
Violin. In Wien, habe ich gesehen.
Da geschrieben, ja.
Ja. Ich hab Bilder gesehen von Walter Auer, vom Soloflötisten, John Williams vorne stand und ich war so.
Ja, das Wien-Konzert muss man sich auf YouTube reinziehen, das ist wirklich geil.
Das muss ich mir, habe ich noch nicht geschaut, das, vielleicht gucke ich das heute Abend.
Auf jeden Fall ist halt so, ist ganz anders, als die Amerikaner da spielen.
Ja.
Die spielen das mit richtigen Eiern und das ist wirklich, das klingt halt tatsächlich rough.
Ja, geil.
Aber total virtuos.
Ja.
Also wirklich super. Also richtig, richtig gut. Aber ja. Meine Liebe, wir müssen mal, glaube ich, hier den Deckel drauf machen. Wir reden, glaube ich, schon sehr lang.
Yes.
Ja.
Aber war sehr interessant.
Ja, fand ich auch.
Danke dir.
Also, du hältst jetzt nochmal dein Buch in die Kamera. Und ich
selbstverständlich. Wir verlinken alles.
Da passt da deinen Link unten rein. Und ich habe auch was Neues für euch. Und zwar meinen Bandmanagement-Kurs. Diesen Link packe ich euch auch unten in die Beschreibung rein. Den gibt es einmal auf unserem Patreon-Kanal, auf unserem bei der Patreon-Kanal. Ich habe ihn aber auch nochmal separat über meinen Kanal, also quasi führen alle Wege nach Rom. Genau. Erstmal vielen Dank. Danke, dass ihr dabei wart. Hier geht's im nächsten Monat weiter mit der Musikerschmiede und macht's gut und bis bald.
Bis dann. Bye bye.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.